Diese Folge wird präsentiert von Comsol. Technik aufs Ohr Spezial. Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über den Einsatz und Nutzen von Multiphysik-Software. Was sich genau dahinter verbirgt und wie eine ganz simple Anwendung ohne Vorkenntnisse aussehen kann, berichten uns Thorsten Koch und Philipp Oberdorfer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Die beiden Herren stelle ich nochmal kurz vor. Der Herr Koch ist Geschäftsführer der Comsol Multiphysics GmbH. Dort arbeitet er als Applikationsingenieur und in der Entwicklung. Er hat einen Abschluss in Physik und angewandter Mathematik und promovierte an der Universität Erlangen-Nürnberg über 3D-Kontraktilitätsmessungen an lebenden Zellen. Mein lieber Mann, Herr Koch, da haben Sie mir aber eine Aufgabe gestellt hier.
Sehr gerne.
Unser zweiter Gast ist Philipp Oberdorfer. Philipp Oberdorfer ist Technical Marketing Manager bei der Comsol Multiphysics GmbH in Göttingen. Er moderiert und referiert auf Veranstaltungen zum Thema Multiphysik-Simulation und Simulations-Apps. Und Philipp Oberdorfer hat Erfahrung in CFD, Wärmetransport und Geophysik und hat an der Universität Göttingen promoviert.
So ist es.
Das war jetzt umfangreich.
Absolut. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ja, mit Ihrer Multiphysik-Software lassen sich reale Designs, Komponenten und Prozesse simulieren. Verraten Sie uns doch bitte einmal, wie das genau funktioniert und was sich hinter der Software verbirgt.
Ja, sehr gerne. Ein kleines bisschen ausholen würde ich dann an der Stelle aber gerne.
Ja, natürlich.
Genau, also die physikalischen und chemischen Prozesse in unserer Welt, in der wir leben, die lassen sich mathematisch beschreiben durch Gleichungen. Und in der allgemeingültigsten Form sind das die partiellen Differentialgleichungen der Physik. Prominente Beispiele, die Navier-Stokes-Gleichung, die Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen beschreibt. Oder die Maxwell-Gleichung, die elektromagnetische Phänomene beschreiben, also vom Verhalten von elektrischen Strömen und Feldern über magnetische Felder bis zu elektromagnetischen Wellen. Ja, diese und viele weitere Gleichungen dieser Art, die können Systeme, Prozesse und Komponenten beschreiben und insbesondere, wie diese Komponenten auf Veränderungen reagieren. Und wenn man sie also lösen kann, dann kann man ganz konkrete Fragestellungen verstehen und Vorhersagen treffen. Also man kann sich dann zum Beispiel überlegen, wie muss ich so einen Prozess gestalten oder eine Komponenteauslegung, damit sie den Anforderungen entspricht und diese erfüllt werden. Das Ganze hat einen Haken. Mit klassischen analytischen Möglichkeiten kann man nur sehr wenige diesen gleichen tatsächlich lösen und auf Papier eine geschlossene Lösung hinschreiben. Und ja, was man anstattdessen tun kann, ist, dass man Computern beibringt, wie man diese Gleichungen löst oder zumindest näherungsweise löst. Und das geht mit zahlreichen Methoden. Ein ganz prominentes, auch für unsere Software ganz wichtige Methode ist die sogenannte finite Elemente-Methode. Und da kann man recht anschaulich erklären, also man zerlegt die komplexe Form von einer Komponente, also die Geometrie, in ganz viele, in der Praxis Hunderte, Tausende und viel, viel mehr, Dreiecke, Vierecke, Tetraeder oder Hexaeder, also ganz einfache geometrische Komponenten. Und auf diesen sogenannten Elementen kann man die Gleichung mit dem Computer lösen und die Gesamtlösung dann so aus den vielen tausenden Einzelteilen zusammensetzen. Und das können Computer eben ziemlich gut, ne? Viele einfache Rechnungen blitzschnell durchführen und dann zusammensetzen.
Okay. Also wenn ich das richtig verstehe, simuliert Ihre Software physikalische Vorgänge, die mittels Differentialgleichungen beschrieben werden können. Für Laien und Menschen, die mit Naturwissenschaften und Mathematik kaum was zu tun haben, kann das schnell nach böhmischen Dörfern klingen. Wie erreichen Sie Ihren Nutzer am Markt?
Das stimmt. Für Leute, die jetzt nicht täglich damit zu tun haben, ist das schnell ein böhmisches Dorf. Zum Glück ist in zahlreichen Märkten und Industriebereichen die Simulation schon seit Jahren oder teilweise Jahrzehnten angekommen. Aber es stimmt schon, unsere Software und auch vergleichbare Software wird in diesen Unternehmen von Menschen benutzt, die in irgendeiner Form normalerweise eine mathematisch-, naturwissenschaftliche oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung durchlaufen haben. Und diese Gruppe, die erreichen wir tatsächlich oft schon in dieser Ausbildungsphase an Fachhochschulen und Universitäten. Genau. In den Unternehmen ist dann aber zum Glück eben, weil der Einsatz schon seit Jahren oder teilweise Jahrzehnten vollzogen wird, gibt es da zahlreiche Erfahrungswerte, dass sich der Einsatz von Simulationen eben auch durchaus lohnt. Also zum Beispiel kann man sehr viel Zeit, Kosten, Ressourcen sparen und auf der anderen Seite auch Innovationen vorantreiben. Und da sind wir dann bei Argumenten angekommen, das verstehen auch die natürlich die Entscheidungsträger in Unternehmen und können somit überzeugt werden.
Vielleicht kann ich an der Stelle mal ein Beispiel bringen aus der Praxis. Also ja, ja. Zeit, Kosten und Ressourcen sparen ist natürlich schön ausgedrückt, aber was heißt das denn konkret? Und da habe ich ein ganz schönes, vielleicht ein bisschen exotisches Beispiel aus der Raumfahrttechnologie. Da gibt es einen Dienstleister, der für ein Raumfahrtunternehmen Komponenten herstellt im additiven Fertigungsverfahren. In dem Fall ist das das Laser-Pulver-Bett-Fusionsverfahren. Also da wird immer eine Pulverschicht aufgetragen und das Ganze dann per Laser geschmolzen, erhitzt. Und so hat man dann Schicht für Schicht, wie man das halt kennt, aus dem 3D-Drucker ähnlich, kriegt man dann eine Komponente zusammengedruckt sozusagen. Und in dem Fall geht es um kritische Teile. Das sind Teile für die Hybrid-Raketentriebwerke, wo es halt wirklich auf Mühe genau ankommt, dass die halt richtig aufgebaut werden. Und so ein Druckprozess, damit man eine Größenordnung hat, das dauert etwa eine Woche, bis so ein Teil in diesem Verfahren hergestellt wird. Und wenn das Teil dann durch dieses Verfahren, durch die ständige Erhitzung, durch den Laser und so weiter halt nicht am Ende die genau richtige Form hat, die es eigentlich haben sollte, muss es halt neu gedruckt werden. Und man kann sich vorstellen, ne, eine Woche Druckprozess, das ist etwas, was man nicht gerne oft machen möchte, nur um am Ende das richtige Teil zu haben. Und da wird mit Simulation tatsächlich gearbeitet. Das dauert dann, also diesen Prozess zu simulieren, den Druckprozess, das dauert weniger als eine Stunde im Endeffekt. Und wenn man das vergleicht, also Arbeitsmaschinen, Material, Kosten mit den Kosten für die Simulation, dann hat man eine Kostenersparnis von etwa 83% in dem Fall.
Oh, sehr erheblich.
Und insgesamt nach Einführung der Simulation dieser Teile dieses Druckvorgangs verringerte sich der gesamte Zeitaufwand für das Testen eines Bauteils um 75%. Also das sind schon konkrete Zahlen, glaube ich, die dann sehr überzeugend sind.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Ja, nun sind Sie ja beide von Haus aus Physiker. Interaktive Simulationen spielen für Wissenschaft, Mathematik und Physik ja auch eine bedeutende Rolle. Welchen Stellenwert nehmen denn Simulationen heute ein, also gerne auch in Bezug auf Ingenieurwissenschaften?
Mhm. Also die finite Elemente-Methode, die ich ja vorhin erwähnt habe, die ist tatsächlich im Bereich Maschinenbau groß und erwachsen geworden, wenn man so will. Also wenn es darum geht, mechanische Komponenten auszulegen, also die mechanischen Spannungen und Verformungen zu berechnen, dann ist das die Methode, die der Wahl und die weitläufig bekannt ist. Diese Methode ist natürlich dann auch die Grundlage für die verschiedenen anderen Felder und so ist diese Art von Simulation lange auch in anderen Disziplinen wie Elektrotechnik oder Verfahrenstechnik angekommen. Und tatsächlich gehört die Simulation in zunehmendem Maße zur Grundausbildung von Ingenieuren. Also wir haben zahlreiche Beispiele an deutschen Fachhochschulen oder Universitäten, wo es auch schon spezielle Multiphysik-Vorlesungen gibt und auch schon in der Bachelor-Grundausbildung, sodass zunehmend also die Ingenieure schon in ihrer Grundausbildung mit den Grundlagen der Simulation vertraut gemacht werden.
Ja, und das wird in Zukunft ganz sicher auch nicht weniger, sondern tendenziell auf jeden Fall mehr werden. Ne? Also die Simulationen zum Einsatz in der Lehre, um das Verständnis zu erhöhen, ne? Dinge sichtbar zu machen, die im Experiment nicht sichtbar sind, ist natürlich ein wichtiger Punkt auch. Und gleichzeitig wird es natürlich mittlerweile von der Industrie quasi verlangt, dass die Leute Erfahrung haben in solchen virtuellen Mitteln, sage ich mal, also Stichworte digitaler Zwilling, virtuelle Inbetriebnahme, Predictive Maintenance und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die heutzutage verlangt werden quasi, dass die Leute da in der Richtung geschult sind.
Um es mal so richtig greifbar zu machen, mit welchen praktischen Beispielen können Sie Ihre Anwendung am besten mal schildern?
Ja, da gibt es zahlreiche Beispiele. Wir haben natürlich Kunden und Anwender aus nahezu allen Industriebereichen, würde ich sagen, dürfen natürlich über die meisten leider nicht sprechen, aber über einen darf ich sprechen auf jeden Fall. Das ist Samsung in dem Fall. Die sind natürlich bekannt für ihre Fernseher und Smartphones und so weiter. Und die haben sich halt auch vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, in Sachen Audio eine besonders große Rolle zu spielen. Und haben aus diesem Grund das Samsung Audio Lab in L.A. gegründet, in Los Angeles. Ich glaube, 2014 war das. Mit dem Ziel halt, die Audioforschung zu betreiben, quasi wie noch nie zuvor. Also wirklich so ein neues Labor einzurichten. Dazu die besten Ingenieure eingestellt, die sie finden konnten. Und halt die verschiedensten Richtungen, Maschinenbauer, Elektrotechniker, natürlich Akustiker und halt auch Multiphysik-Simulationsspezialisten. Und diese sollten quasi die zentrale Verbindung sein zwischen allen anderen. Und die Herausforderung in dem Fall war halt, dass man halt guten Sound zum Beispiel haben möchte durch diese Soundbars zum Beispiel an allen Stellen im Wohnzimmer, also nicht nur an einem Sweet Spot, wo man halt genau mittig vorm Fernseher sitzt, sondern halt möglichst überall. Und das bei gleichzeitig immer dünneren Fernsehgeräten. Das kann man sich vorstellen, ne? Dass die Lautsprecher in den Fernsehgeräten dann natürlich immer weniger Platz haben letztendlich. Und Akustik braucht halt Platz, sich zu entwickeln. Was sie dann machen, ist halt, sie simulieren Treiber, Gehäuse, Waveguides, Ports, alles, was man so braucht, was die Soundqualität schon in einem sehr frühen Stadium des Designprozesses verbessert. Also eine typische Situation dort ist, dass ein Systemingenieur kommt zum Simulationsspezialisten und sagt, hier, ich habe hier eine Geometrie für eine, weiß nicht, Soundbar zum Beispiel und fragt Dinge wie, wo soll der Schallwandler sitzen, welche ist die beste Position für einen Port, wie kompakt können wir das alles machen. Dann fangen die damit an, dass sie einfach ein paar schnelle Simulationen durchführen, schnelle, weniger genaue Simulationen, das geht dafür in wenigen Minuten und haben dann schon einen sehr guten ersten virtuellen Prototypen und den bauen sie dann, messen den dann genau aus, können auch dann genauer simulieren und das Ganze abgleichen und ja, dadurch dann halt einen sehr effizienten Entwicklungsprozess etablieren, haben sie etabliert und das funktioniert sehr gut.
Ja, nun ist es in der Forschung und Entwicklung ja nichtsdestotrotz so, dass nicht jeder Simulationsspezialist oder Spezialistin ist. Was bieten Sie denn da an quasi, also für Anwender, die davon überhaupt erstmal keine Ahnung haben? Was gibt es da bei Ihnen?
Da haben wir vor einigen Jahren mittlerweile ein Konzept entwickelt, um wirklich Simulation für alle möglich zu machen. Und dieses Konzept ist halt komplett neu gewesen und einzigartig, denn wir haben gesagt, was muss denn jemand eigentlich, oder anders gesagt, wie können wir, die Frage war, wie können wir das erledigen? Wie können wir dafür sorgen, dass Leute, die keine Simulationserfahrung haben, die Möglichkeit haben, davon zu profitieren und zu simulieren und Ergebnisse zu produzieren. Und das haben wir dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, man kann jetzt aus einem Simulationsmodell mit wenigen Klicks eine sogenannte Simulations-App machen. Das heißt, ich habe ein Simulationsmodell fertig aufgebaut als Simulationsspezialist und das funktioniert, das habe ich validiert, damit kann ich jetzt simulieren. Und jetzt sage ich, okay, das kriegt jetzt eine eigene Oberfläche, eine eigene Benutzeroberfläche. Da sind dann gewisse Eingaben erlaubt. Da kann man dann Parameter ändern zum Beispiel. Und es sind gewisse Ausgaben da. Also ich kann gewisse Plots mir anschauen. Ich kann das Ganze vielleicht auch exportieren, die Ergebnisse. Und kann das Ganze mit dieser App halt auch berechnen. Und um diese App zu bedienen, brauche ich überhaupt nicht zu wissen, wie das Modell im Hintergrund im Detail funktioniert. Ne? Ich muss mich nicht in, was Thorsten vorhin erzählt hat, definierte Elemente-Methode und so weiter. Damit muss ich mich nicht beschäftigen. Ich kann einfach Dinge eingeben, Dinge ändern und neu berechnen lassen und kriege Ergebnisse. Und das ist der Ansatz, der es wirklich ermöglicht, Simulationen zu verbreiten. Und diese Apps, die kann ich halt, wie gesagt, diese neuen Benutzeroberflächen, die enthalten halt das gesamte Simulationsmodell und die kann ich mit weiteren wenigen Klicks halt zu völlig eigenständigen autonomen Programmen machen, also unter Windows dann Exe-Dateien und diese kann ich halt frei verteilen, kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, meinen Kunden zur Verfügung stellen, was ich möchte.
Also Simulation für alle.
Genau.
Genau, das ist unser Anspruch, Simulation für alle. Also in der ist auch ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Punkt. Also in der Praxis, gerade in den Unternehmen, werden Simulationen natürlich von Experten durchgeführt. Das ist auch, haben wir ja gesehen, das ist eine komplexe Materie. Und man, um mit diesen komplexen, auch mit den komplexen Simulationstools umzugehen, muss ich eine ganze Dinge wissen, eine ganze Reihe, ich muss mich auskennen mit so ein bisschen mit der numerischen Simulation auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch mit der Materie, mit der physikalischen oder chemischen Materie, mit der ich mich da beschäftige und die ich modelliere. Und jetzt ist es aber so, diese Simulationsergebnisse, die werden ja nicht als Selbstzweck generiert, sondern die werden ganz konkret ja an ganz vielen Stellen im Unternehmen dringend benötigt, um Prozesse zu optimieren, um Designs zu optimieren, um überhaupt zu gucken, diese optimierten Ergebnisse, die ich da erhalten habe in der Simulation, kann ich die überhaupt umsetzen in der Praxis? Das heißt, ich brauche den Input von ganz vielen Leuten, die diese Erfahrung mit den Simulationstools nicht haben. Und ja, traditionell, was passiert? Die bekommen die Ergebnisse in Präsentationen oder in Berichten dargestellt. Und das ist natürlich in der Praxis ein ganz großer Flaschenhals, weil die Anzahl an Simulationsexperten ist logischerweise begrenzter als die Fähigkeiten und Verfügbarkeit von sehr leistungsfähigen Computern. Und an der Stelle setzen die Apps an, dass die eben die Leute, die diese Ausbildung nicht haben und auch nicht dann auch nicht haben müssen, direkt selbst die Simulation durchführen können, tieferes Verständnis bekommen von der Materie und letzten Endes die Ergebnisse selbst als Bericht zusammenfassen, automatisch generiert aus der App.
Das heißt also, diese Apps könnten ja dann auch schon in irgendeiner Form in der Lehre angewendet werden. Wir haben ja vorhin gesagt, Simulation gehört heute zur Grundausbildung von Ingenieuren. Werden diese Apps denn schon irgendwo an Universitäten oder angewandt, benutzt, genutzt oder sind sie da noch nicht so weit?
Doch. Genau, es gibt zahlreiche Beispiele, wo das schon passiert. Wir haben an der TU München eins, das auch öffentlich zugänglich ist, deswegen erwähne ich die TU München. Die betreiben dort einen Commonsoft Server, wie das heißt. Und mit dieser Software kann man Apps direkt im Browser oder im Webbrowser oder direkt auf dem Handy verfügbar machen. Und so können die, also jetzt in dem konkreten Fall wird das benutzt, um akustische Phänomene anschaulich zu machen für die Studenten. Das ist jetzt gerade natürlich in den Pandemiezeiten eine hervorragende Möglichkeit, solche komplexen Inhalte in virtuellen Experimenten zu vermitteln und unerfahrbar zu machen. Und das im Prinzip überall in der Welt, wo es eine Internetverbindung gibt. Also ganz unabhängig von den Laboren in der Universität.
Ja, das Spektrum der Branchen, das ist bei Ihnen ja auf jeden Fall auch sehr, sehr groß. Also ob Solarzellen, E-Motor oder Lautsprecher. Die Anwendungsfelder sind ja wirklich sehr, sehr vielschichtig. Da würde ich gerne mal auf Elektrofahrzeuge zu sprechen kommen.
Aktuelles Thema.
Genau, ein sehr aktuelles Thema. Wie lässt sich denn zum Beispiel an einem Akku für E-Autos die Simulations-App anwenden? Und wie kann das Ergebnis vielleicht dann einfach verbessert werden? Also können Sie das mal so beschreiben in der Praxis?
Ja, klar. Also klar, die Elektromobilität ist ein Riesenthema und ja, genau, wie Sie schon gesagt haben, durch unser breites Anwenderspektrum haben wir da verschiedenste Aspekte, die mit Komsorsimulationen behandelt werden. Und ja, Akkus sind auf jeden Fall auch ein heißes Thema in dem Bereich. Klar, man möchte natürlich die Leistung der Akkus verbessern, die Haltbarkeit, die Lebensdauer und so weiter. Und das kann man mit Simulationen auf ganz verschiedenen Ebenen machen. Also ich kann, das gilt übrigens auch für andere Anwendungen, es gilt auch ähnlich bei Solarzellen oder Elektromotoren, kann ich mir immer das Ganze auf verschiedenen Ebenen simulieren. Bei Akkus zum Beispiel wäre die Mikroskala so eine Ebene, das wäre dann auch wirklich auf Skala der Zellchemie. Da kann ich optimieren, ich kann die elektrochemischen Prozesse im Akku simulieren und verbessern. Ich kann mir die porösen Elektroden da angucken, die Separatoren, Stromsammler und so weiter. Da kann ich die Materialeigenschaften ändern, ich kann die geometrische Anordnung ändern. Da gibt es keine Grenzen, aber das ist so quasi die kleinste Skala, auf der ich halt die Faktoren ändern kann, die bestimmen, wie gut eine Zelle für eine bestimmte Anwendung, sage ich mal, funktioniert. Das wird gemacht zum Beispiel von den Kollegen von Murata, ein japanischer Hersteller elektronischer Bauteile, die halt auch Akkus herstellen. Und die haben zum Beispiel sich angeschaut, das Problem bei Lithium-Ionen-Akkus der Dendritbildung. Das ist der wesentliche Grund, warum die Akkus halt nicht ewig haltbar sind, sondern altern, weil sich halt beim Aufladen solche astartigen Strukturen innerhalb der Zellen bilden, das sind die sogenannten Dendrite. Und die können dann zu, im schlimmsten Fall zu Kurzschlüssen sogar führen oder zum thermischen Durchgehen des Akkus, zum Brand oder zur Explosion sogar. Und die wollten dieses Wachstum verhindern oder einschränken auf jeden Fall. Und weil man aber schlecht in Akkus reinschauen kann, haben sie das Ganze dann als Simulation aufgesetzt. In dem Fall sogar in Kombination mit Experiment, also so ein Hybridansatz. Und haben dann herausgefunden, durch viel Herumexperimentieren, dass man dieses Dendritwachstum, dass man das ganz stark einschränken kann, wenn man nicht einen konstanten Ladestrom benutzt, sondern gepulstes Laden. Also in dem Fall waren es, glaube ich, immer Wechsel 20 Sekunden Laden, 10 Sekunden Pause. Und das hat die Akkulebenszeit insgesamt um mehr als das Dreifache verlängert, was natürlich ein extremer Gewinn ist, wenn man sich jetzt so Lithium-Ionen-Lebenszeiten mal anschaut von den Akkus. Also das ist sozusagen die Mikroebene, auf der man was machen kann. Und man kann aber auch höher gehen auf die Zellebene oder Akkupack-Ebene. Also nicht eine Akkuzelle im Detail simulieren, sondern halt so einen ganzen Akkupack. Da hat man dann die Modelle der einzelnen Zellen in diesem Akkupack sind dann halt nicht mehr elektrochemische Detailmodelle, sondern vereinfachte Modelle, ne, wo man dann aber viel effizienter simulieren kann und dann zum Beispiel sich anschauen kann, Energie und Leistungsdichte, das Thermomanagement ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch die Sicherheit und natürlich auch die Akkulebenszeit unter vordefinierten Lastzyklen zum Beispiel. Also die Modelle dazu, die sind, was die einzelnen Zellen angeht, vereinfacht, aber ermöglichen dadurch dann das simultane Simulieren von Dutzenden oder Hunderten Zellen in so einem Akkupackverband und im echten Einbauzustand in der Anwendung, wo sie dann genutzt werden sollen.
Mhm. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über diese Simulationen gesprochen, aber ich sag mal, in der Wissenschaft gibt es ja auch Experimente, ne? Experimentelle Ergebnisse kommen dabei raus. Kann man die irgendwie miteinander vergleichen, also Simulationsergebnisse mit experimentellen Ergebnissen, oder sind die Simulationsergebnisse so gut, dass wir Experimente in diesem Bereich gar nicht mehr brauchen?
Soweit können wir leider noch nicht gehen. Also man muss sich immer wieder vor Augen führen. Also die Simulationsergebnisse sind natürlich näherungsweise Ergebnisse von diesen Gleichungen, die man dort zugrunde gelegt hat. Das heißt, man muss sich, wenn man das Ergebnis hat, und so ein Ergebnis bekommt man in der Regel immer natürlich, muss sich dann aber immer kritisch fragen, ja, wie gut ist das Ergebnis überhaupt und wie genau bildet das überhaupt das, was ich damit machen möchte mit diesen Ergebnissen? Wie gut bildet das eben die Realität ab und wie belastbar sind diese Ergebnisse? Mhm. Und da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite an Fragestellungen, mit denen man da konfrontiert ist. Das fängt natürlich schon mit den Modellannahmen an, die häufig ja irgendwie aus experimentellen Größen kommen. Also zum Beispiel die Randbedingungen, unter denen bestimmte Komponenten eingesetzt werden. Das sind Mess- oder Erfahrungswerte, die man hat und dort ins Modell einbringt. Oder die Materialkennwerte, die natürlich letzten Endes experimentell bestimmt werden und natürlich dann auch mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind. Und also da stellt sich allein schon deswegen natürlich die Frage, ne, wie empfindlich reagiert mein Modell auf diese ganzen Unsicherheiten? Und wie wirken sich die Toleranzen zum Beispiel in bestimmten Fertigungsprozessen aus auf mein Modellergebnis? Alles sind Fragen, die man in Kombination beantworten kann mit Experiment und Simulation. Also zum einen kann man mit der Simulation weitergehen, also diese deterministischen Berechnungsmethoden, über die wir bisher gesprochen haben, die erweitern und verbinden mit statistischen und probabilistischen Methoden. Und da kann man eben genau solche Fragen beantworten wie, ja, welche Kenngrößen in meinem Modell wirken sich überhaupt groß auf das Endergebnis aus und mit welchen Toleranzen kann ich leben, dass die Komponente dann zum Beispiel so funktioniert, wie ich sie ausgelegt habe in gewissen Sicherheitsbereichen. Und gut, letzten Endes muss ich dann, wenn ich wirklich ein belastbares Modell haben will, gezielt noch Experimente durchführen zur Validierung. Und dann eben die diese experimentellen Ergebnisse mit den Modellergebnissen vergleichen. Und naja gut, im Erfolgsfall habe ich da eine gute Übereinstimmung und dann kann ich wirklich sagen, ich kann mich auf das Modell verlassen. Mhm. Also im Prinzip kann man sagen, beide Welten zusammen ergänzen sich hervorragend. Und also man kann durch die Simulation nicht auf Experimente verzichten, aber man kann die Anzahl der benötigten Experimente deutlich reduzieren und die Experimente viel, viel gezielter durchführen und hat ja, dann eben als Lohn sozusagen ein wirklich hochgenaues Modell, mit dem man dann die Vorhersagen treffen kann, die man gerne machen möchte.
Okay.
Okay. Ja, können Sie noch mal einmal so kurz zusammenfassen, mit welchen Herausforderungen die Unternehmen dann konkret auf Sie zukommen, um dann auch Multiphysik-Software anzuwenden und diese Herausforderungen zu meistern?
Oft sind wir da konfrontiert mit Unternehmen, die Simulationen schon einsetzen und das, weil die Technologie seit Jahren oder teils Jahrzehnten ja in Entwicklungsprozessen angekommen ist. Also häufig sind das sogenannte Single-Physik-Anwendungen. Also ne, ich hatte vorhin mal das ganz klassische mechanische Beispiel erwähnt. Man möchte wissen, wie eine mechanische Komponente sich verformt und hält sie den mechanischen Belastungen aus. Und mittlerweile ist man da an vielen Punkten sozusagen am Ende angekommen, was man mit diesen einzelnen physikalischen Effekten betrachten kann. Und wenn es um weitere Optimierungen geht oder um Fragestellungen, die jetzt ganz neu sind, dann ist man schnell konfrontiert, dass man mehrere physikalische Effekte berücksichtigen und berechnen muss. Und da kommen wir ins Rennen. Ganz aktuell sind zahlreiche Unternehmen stehen vor der Herausforderung der Elektrifizierung ist ein Stichwort oder Klimaneutralität. Hier brauchen wir innovative neue Produkte und Lösungen. Und gerade hier, wo wir oftmals ja noch gar nicht genau wissen, in welche Richtung geht es, da ist eine Software nötig, die beliebige physikalische Effekte miteinander gekoppelt berechnen kann. Also ohne, dass man das im Vorfeld schon genau weiß vielleicht. Ne? Das ergibt sich dann erst im Zuge der Arbeit. Und das ist eine der großen Stärken von unserer Software, dass man beliebige physikalische Phänomene gekoppelt berechnen kann.
Okay, jetzt noch eine Frage, weil das interessiert uns natürlich als Podcaster ganz besonders und wir hatten es vorhin ja auch schon mal angesprochen, Sie bedienen ja auch den Bereich der Akustik. Das heißt also, können Software-Simulationen auch den Klang von Kopfhörern und Co. verbessern? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das möglich. Das wäre ja für uns toll.
Ja.
Das ist möglich und das machen Sie auch, das haben Sie auch gemacht. Und die Ergebnisse davon, die hören wir auch schon längst alle, ohne dass uns das vielleicht bewusst ist. Ne? Also das wird gemacht. Gerade Kopfhörer sind ein Musterbeispiel quasi für den Bedarf nach Multiphysik. Denn also Kopfhörer lassen sich also Akustik ist natürlich da die wesentliche Physik, sage ich mal, die eine Rolle spielt, aber das ist nur ein Aspekt. Also ich kann keinen Kopfhörer entwickeln, indem ich nur die Akustik-Simulation betrachte. Ich muss den Kopfhörer als Ganzes begreifen und muss die Strukturmechanik mit einbeziehen, also die Bewegung des Treibers selber und auch die Vibrationen des Gehäuses zum Beispiel. Ich muss die Elektromagnetik einbeziehen, also die treibende Kraft des Ganzen, ne, die den Lautsprecher letztendlich antreibt. Um das zu machen, brauche ich Multiphysik, brauche ich ein Tool, was halt diese ganzen Prozesse simultan abbildet. Und das ist halt genau unsere Stärke. Und deswegen wird es halt auch sehr stark eingesetzt von den verschiedensten Herstellern in dem Bereich. Vielleicht kennen einige der Zuhörer das Valve Index Virtual Reality Headset. Das ist ein, wenn man das mal aufhatte, dann wird einem auffallen, dass das ganz besondere Akustikteile hat, nämlich keine In-Ear und keine On-Ear-Lautsprecher oder Headsets, sondern Off-Ear-Headsets. Das bedeutet, man hat letztendlich wie so einen kleinen Lautsprecher vor dem Ohr sitzen. Hintergrund ist, man wollte besonders realistischen Sound haben und hat herausgefunden, dass der Sound realistischer ist, wenn er halt nicht direkt im Ohr produziert wird, sondern davor, ne, wie es halt in Wirklichkeit auch ist. Dann kommt das Geräusch ja auch von weiter weg. Letztendlich ist das natürlich eine Sache. So ein Lautsprecher muss dann auch deutlich mehr Leistung haben als ein In-Ear-Kopfhörer zum Beispiel. Darf natürlich aber dabei auch nicht so schwer sein, weil man will ja keinen 5-Kilo-Helm tragen irgendwie, sondern das muss natürlich trotzdem leicht sein. Und ja, eine ganz klassische Simulationsaufgabe, wo tatsächlich die Akustiksimulation von Comsol zum Tragen kam. Und dadurch wurde dieser Lautsprecher entwickelt oder mithilfe der Multiphysik-Simulation und wird auch, habe ich mal nachgeschaut, wird auch tatsächlich von den Kritikern speziell für den guten Klang gelobt, dieses Headset. Also hat es auf jeden Fall anscheinend funktioniert, da zu arbeiten mit Simulation.
Ist wahrscheinlich noch ein bisschen teuer, oder?
Könnte sein.
Also noch nichts für uns.
Müssen wir noch ein paar Podcasts weiterdrehen. Ja,
genau.
Aber das natürlich auf allen Ebenen des oder auf allen Preisskalen sozusagen. Mhm. Ne? Also klar, das gilt auch für andere Anwendungen. Für gerade speziell auch für Hörgeräte zum Beispiel. Da kommt noch ein Aspekt hinzu, den kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, wenn man klar. schon von Multiphysik spricht. Die sind so klein, dass thermoviskose Verluste eine Rolle spielen und eine große Rolle spielen. Und die muss ich auch berücksichtigen, wenn ich ein Hörgerät simulieren möchte. Ne, dass thermoviskose Verluste finden statt in Randnähe und sind bei sehr kleinen Geometrien halt wichtig. Und dann habe ich noch eine Physik, die mit rein muss. Ne? Also ohne Multiphysik kann ich kein Hörgerät simulieren. Das ist ganz klar. Und es wird halt, wie gesagt, viel gemacht.
Ja, zum Abschluss des Podcasts wollen wir noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Da sind wir auf Ihrem Blog drauf gestoßen und den Beitrag fanden wir ganz interessant und spannend. Und zwar geht es da um die ideale Anordnung von Holzkohle im Grill. Das müssen Sie jetzt mal aufklären.
Multiphysik beim Rumsteakbraten.
Jo. Ja, der Comsol-Blog, das ist eine schöne Quelle. Da sind viele Beiträge von uns, von den Mitarbeitern selber aus den verschiedensten Bereichen, wie man sieht. Und die haben gute Ideen, manchmal halt auch etwas scherzhafte Ideen.
Wobei die Holzkohleanordnung im Grill ist eine äußerst
Das ist eine Wissenschaft.
Ja, Wissenschaft für sich.
Und in der Tat ist das, also man kann es natürlich ausprobieren oder man kann es berechnen und dann letzten Endes mit einer App herausfinden. Und man findet sehr interessante Ergebnisse. Also die Lektüre dieses Blogbeitrags ist für alle Grillfans definitiv eine Empfehlung.
Also dann auf die Comsol-Seite gehen und die App runterladen, Leute.
Ne? Absolut.
Dann wisst ihr, wie man richtig grillt.
Ja, den Beitrag werden wir auf jeden Fall verlinken. Also das ist ja jetzt auch sehr schön angespoilert worden und da kann man dann mal nachlesen, was man da Tolles herausfindet.
Jo, ja, meine danke Herren, fürs herzlichen Gespräch. Dank. Das war ein Einblick in Multiphysik, den fand ich total spannend. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mit Multiphysik vorher nicht so viel anfangen konnte, aber wie weit dieses Betätigungsfeld ist, das haben Sie uns heute an Beispiel von Comsol wunderbar beschrieben. Dafür ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
Genau, sehr gerne, vielen Dank.
Prima. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema und über Comsol wissen wollt, dann schaut bitte in unsere Shownotes, da sind ein paar interessante Links drin. Und
wenn es noch weiteres Feedback gibt, Themenwünsche, Anregungen, schreibt uns gerne an podcast@vdi.de.
Genau, dafür sagen wir dann für heute Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Technik aufs Ohr Spezial.
Diese Folge wurde präsentiert von Comsol.